And here we are again for another half hour of the 1963 sound with the Beatles. That's John Lennon, George Harrison, Paul McCartney, and Ringo Starr.
And who are you, my man?
I thought you'd never ask. My name's Rodney Burke. Thank you very
much. It's your fault.
Der BBC-Radiomann Rodney Burke kündigt eine weitere halbe Stunde Sound des Jahres 1963 an mit den Beatles. Dann nennt er ihre Namen und John fragt anschließend mit möglichst lustig klingender Stimme, wer er denn überhaupt sei, worauf Rodney Burke mit gespielt beleidigtem Ton sagt, er hätte schon geglaubt, es würde ihn niemand danach fragen, worauf er seinen Namen nennt. Und John frotzelt, selber schuld. So waren sie, die Beatles, vor 50 Jahren. Es weihnachtet so langsam, und ein Weihnachtsgeschäft ohne neue Beatles-Produkte ist eigentlich undenkbar, so auch in diesem Jahr. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell und mit den neuen Beatles-Präsenten für den Gabentisch. Gerade erschien eine üppige Beatles-Bücherbox, beinhaltend 4 Bücher über die 4 Ex-Beatles, die illustrierte Chronik von John, Paul, George und Ringo nach den Beatles. Dieses reich bebilderte Vierfachwerk über die Solo-Beatles sei hier und heute aber nur erwähnt, zu einem späteren Zeitpunkt mehr darüber. Im Mittelpunkt dieses Kramladens stehen die Beatles vor 50 Jahren, als die Beatlemania Ende 1963 explodierte. Am 22. November 1963 erschien das zweite Album der Fab Four With The Beatles. Und eine Woche später kam die Single I Wanna Hold Your Hand auf den Markt und da gab es dann kein Halten mehr. Die Beatles fluteten die Hitparaden, die Herzen ihrer Fans, natürlich auch die Plattengeschäfte und die Radioprogramme, vor allem der britischen BBC. Alleine im Jahre 63 produzierte die BBC 34 Radioshows mit den Beatles und selbstverständlich spielten die Beatles live in den BBC-Studios, beziehungsweise sie nahmen ihre Songs vor der Sendung in den BBC-Studios live auf, um dann ihre zuvor eingespielten Songs in der Live-Sendung gemeinsam mit dem Radiomoderator zu präsentieren, meist mit launigen Kommentaren, witzigen Gesprächen und vergnüglichen Interviews. Aus den Archiven der BBC wurden nun zum zweiten Mal nach 1994 etliche Schätze mit Beatles-Aufnahmen und Radiodialogen gehoben und auf einer Doppel-CD veröffentlicht. The Beatles on Air, Live at the BBC Volume 2, so heißt dieses kostbare Audiodokument, das für Beatles-Fans ein Muss ist, für Beatles-Interessierte ein kann man kaufen, für alle anderen höchstens als Zeitdokument von Belang sein könnte. Dieser Kramladen feiert also das 50-jährige Jubiläum von With the Beatles und die Neuveröffentlichung der alten BBC-Aufnahmen. Am Anfang war ja schon ein kleiner Ausschnitt aus einem Radiogespräch mit den Beatles zu hören. Hier folgt gleich eine weitere launige Ansage, in der Paul zu hören ist, der auf eine Fanpostkarte aus Liverpool Bezug nimmt, geschrieben von Ronnie Yates, einem ehemaligen Schüler der Klasse Lower 5E des Liverpool Institute, wo auch Paul zur Schule ging, sogar in der gleichen Klasse 5E. Nein, sagt Paul, er würde sich an diesen ehemaligen Mitschüler nicht erinnern, aber damit sich Ronnie an ihn, an Paul erinnern könne, beschreibt er sich selbst, er sei dieser schleimige, stinkende Strohkopf gewesen. Und dann sagt er den Titel an, den sich Ronnie gewünscht hat. Und das ist eine absolute Rarität im Songrepertoire der Beatles.
Now, Paul, this card from one of the boys of your old school. Do you know him, by the way?
No, we don't know him. His name's Ronnie Yates, but, you know, I can't remember him. But he's in Lower 5E, yeah. The Liverpool Institute.
Was that your class?
I was in that one.
George was in that one, I think, yeah. Anyway, Ronnie, Ows, the Baz, Slimy, Stinky,
Fanny
Nobby,
Bentliff,
Fanny, Pinhead.
Who are they? All the masters?
Weepy.
Yeah,
you know,
teachers.
Thousands of them, yeah.
Oh, I hope they're still there.
Anyway, for Ronnie, the hippie shake.
Right.
We'll be right back.
Berühmt wurde der Titel The Hippie Hippie Shake durch die Liverpooler Kollegenband The Swinging Blue Jeans, doch auch die Beatles hatten den Song in ihrem Live-Repertoire, als sie noch im Liverpooler Cavern auftraten. Dies war eine rare Live-Fassung aus der BBC-Sendung Pop Go The Beatles, die im Sommer 1963 jeden Dienstagnachmittag ab 17 Uhr ausgestrahlt wurde. Und der BBC-Präsentator der Sendung begrüßte die Beatles und die Hörer meist mit dem Spruch »It's 5 o'clock, we are ready to pop, it's the Pop Go The Beatles spot«. Rund 100 Aufnahmen haben die Beatles für die BBC eingespielt, alles live in einem Rutsch durchgespielt und in Mono aufgenommen. Etwa 275 BBC-Sendungen über die Beatles hat die BBC zwischen März 1962 und Juni 1965 ausgestrahlt. Ab 1964 waren die Beatles dann nicht mehr bei allen Sendungen selbst dabei, sie hatten einfach zu viel zu tun. Und natürlich hatten sie die Radiowerbung auch nicht mehr nötig. Und außerdem waren sie inzwischen von ihrem EMI-Plattenstudio in der Abbey Road eine bessere Technik gewöhnt, als die BBC mit ihren einfachen Bandmaschinen bieten konnte. Ab 1965, als die Beatles im EMI-Aufnahmestudio schon mit technischen Tricks zu arbeiten begannen, konnten sie es auch nicht mehr so recht einsehen, mit der simplen BBC-Technik Songs nochmals neu aufzunehmen, die sie zuvor schon im EMI-Studio sehr viel besser produzieren konnten. Hören wir eine kleine Studiodebatte zwischen BBC-Tontechnikern und John und Paul, aufgenommen im November 1964, als die Beatles ihren neuen Song I Feel Fine für eine BBC-Sendung einspielten, nachdem sie wenige Wochen zuvor den Song in den EMI Abbey Road Studios für ihre neue Single schon fertig produziert hatten. Im BBC-Studio will es mit dem berühmten Feedback-Ton, der den Song eröffnet, nicht so recht klappen. Die BBC-Techniker bitten darum, dass die Beatles erstmal etwas Brauchbares, etwas sauber Klingendes spielen sollten. Es könne auch ein anderer Song sein. Sie wollten halt etwas Gutes aufnehmen, egal was. Die BBC-Leute scheinen nicht zu wissen, dass dieser komische Rückkopplungston kein klanglicher Fehler ist, sondern von John genauso gewünscht wird. Deshalb sagt Paul, wir machen's nochmal, und John antwortet, wir versuchen, etwas Gutes hinzukriegen.
We'd still like to do a bit more of general type balancing before we record anything. We can either do that one again or go on to another number. But bear with us for a little while. What's he say?
We're trying to get it good, so can you give us something, but it doesn't matter what.
We'll do it again.
So we'll try and get it good too. Yeah.
Missed it again, eh? Well, go.
Am 26. November 1964 war diese Live-Aufnahme von I Feel Fine eingespielt für die BBC, zum ersten Mal im Radio zu hören, und zwar in der BBC-Sendung Top Gear. Die Beatles hatten den Song zuvor am 18. Oktober 1964 im EMI Abbey Road Studio für ihre neue Single aufgenommen, die dann am 27. November erschien und zu ihrem 7. Nummer 1-Hit in Folge aufstieg. Enthalten ist die gerade gehörte Live-Aufnahme im neuen Doppelalbum The Beatles on Air, Live at the BBC Volume 2. Volume 1 war bereits 1994 veröffentlicht worden, damals mit durchgängig guter Klangqualität, was man vom neuen Doppelalbum jedenfalls nicht durchgängig sagen kann. Natürlich sollte Ausgabe Nummer 2 andere BBC-Aufnahmen der Beatles enthalten als Ausgabe Nummer 1 von 1994 und möglich sollten auch Raritäten gefunden, Schätze gehoben werden, die für Sammler von besonderem Wert wären. Das war die Vorgabe und der Anspruch. Und tatsächlich wurde man auch fündig, allerdings mit Einschränkungen. Die allerersten BBC-Aufnahmen, die die Beatles bereits im März 1962 einspielten, wurden offenbar nicht so ordentlich archiviert wie die meisten der späteren Aufnahmen ab 1963. Was wahrscheinlich auch daran lag, dass die junge Liverpooler Band The Beatles vor ihrer ersten Single Love Me Do, die im Oktober 1962 veröffentlicht wurde, als nicht sonderlich wichtig eingeschätzt wurde. Als die Beatles dann 1963 in England zu Plattenstars aufgestiegen waren, wurden alle künftigen BBC-Aufnahmen der Beatles, zwar auch nicht gerade wie ein Schatz gehütet, doch etliche Bänder und Schallplatten, die speziell für die überseeischen BBC-Stationen erstellt worden waren, blieben erhalten. Doch von einigen BBC-Aufnahmen aus den Jahren 1962-63 fand man später nur noch schriftliche Aufzeichnungen, doch die Bänder waren weg. Weil aber in diesen schriftlichen Aufzeichnungen Beatles-Songs dokumentiert waren, die kaum jemand kannte und die entsprechend auch auf keiner der vielen historischen Beatles-Veröffentlichungen enthalten waren, deshalb wandten sich die BBC-Verantwortlichen in den letzten Jahren an ihre Hörer und fragten nach, ob irgendein Fan damals eventuell diese Radiosendungen mitgeschnitten habe. Und tatsächlich meldeten sich einige BBC-Hörer und stellten ihre uralten Tonbandaufzeichnungen für das neue Doppelalbum The Beatles on Air Live at the BBC Volume 2 zur Verfügung. Doch trotz studiotechnischer Aufpolierung dieser uralt-Amateur-Mitschnitte kam kein sonderlich guter Klang zustande. Aber weil eine bislang ungehörte bzw. seit 1962 verschollene Beatles-Aufnahme auch heute noch einer kleinen Sensation gleichkommt, hat man die miese Klangqualität in Kauf genommen, so etwa bei der folgenden Beatles-Coverversion des Chuck Berry-Songs I'm Talking About You, der in der laufenden Sendung von den Beatles live gespielt wurde. Die musikalische Führung als tonangebender Sänger übernimmt, wie meistens in der frühen Beatles-Ära, John Lennon. Mies ist die Klangqualität, aber klasse ist Johns gesangliche Umsetzung des Chuck Berry-Songs I'm Talking About You, eine der absolut raren, weil bislang offiziell unveröffentlichten Beatles-Aufnahmen, live für die BBC eingespielt und veröffentlicht auf dem neuen Doppelalbum The Beatles on Air Live at the BBC Volume 2. Eine zweite, bislang offiziell unveröffentlichte Beatles-Aufnahme von leider ähnlich dürftigem Klang geht weit zurück in der Musikhistorie. Der als Vater der amerikanischen Musik bezeichnete Songkomponist Stephen Foster komponierte kurz vor seinem Tod im Jahre 1864 den Song Beautiful Dreamer, der in den USA und auch in England sehr populär wurde und auch von Jerry Lee Lewis und Roy Orbison gecovert wurde. Die Beatles nahmen den Song für die BBC-Radio-Show Saturday Club am 22. Januar 1963 auf. Ausstrahlung war am Samstag, dem 26. Januar 1963. Die Beatles rocken den Song im damals typischen Sound und Stil des Mercy Beat. Leadsänger ist Paul und auch er macht seine Sache richtig gut. Leider ist die Klangqualität der Aufnahme alles andere als gut. I'm here. Die Beatles live im Januar 1963 mit ihrer Coverversion des Uraltsongs Beautiful Dreamer, wobei Paul als Leadsänger mit ekstatischen Schreien und guten gesanglichen Leistungen auf sich aufmerksam macht. Als die Beatles ein knappes Jahr zuvor bei der BBC vorspielen durften, notierte der damalige BBC-Verantwortliche als Beurteilung der beiden Hauptsänger bei John ein Yes, bei Paul aber ein No. Eine peinliche Fehleinschätzung, wie er selbst später auch zugeben musste. Noch eine letzte musikalische Rarität der Beatles aus dem Fundus der BBC sei hier zu hören. Ein kurzer Geburtstagsgruß der Beatles zum 5-jährigen Jubiläum der überaus populären BBC-Sendung Saturday Club, aus der ja auch gerade die gehörte Beatles-Aufnahme Beautiful Dreamer stammte. Die Beatles, die 1963 mit 10 Auftritten so etwas wie Stammgäste im Saturday Club waren, schmetterten zum Jubiläum der Sendung eine Mercy Beat-Version von Happy Birthday to You.
Happy Birthday to you.
Isn't that nice? Thank you, dear Beatles.
Im Oktober 1963 gratulierten die Beatles der BBC-Radiosendung Saturday Club, in der sie selbst oft zu Gast waren, zum 5-jährigen Jubiläum. Im November 1963 sollten die Beatles zur berühmten Royal Variety Show eingeladen werden. Diese königliche Varieté-Aufführung ist in England ein alljährlich wiederkehrendes gesellschaftliches Ereignis in der Vorweihnachtszeit und steht unter der Schirmherrschaft des Königshauses. Wer dazu eingeladen wird, der darf sich was drauf einbilden. Entsprechend wurden die Beatles im BBC-Radio für ihre Einladung gefeiert.
Paul, now, hush. Paul, we just heard the good news that you and the boys have been chosen to appear in this year's Royal Variety performance.
Oh, yeah.
Marvellous.
Yeah. Well, you know, it's terrific, and all the fellows and us
nice.
Are knocked out. Great.
Lovely.
There you go, right. Well, let's have from me to you.
Da-da-da.
Mit From Me to You begannen die Beatles ihren berühmten Auftritt bei der Royal Variety Performance am 4. November 1963 im Prince of Wales Theatre in London, live aufgenommen für das britische Radio und Fernsehen. Auch wenn die Beatles nur der 7. Act in einem Programm von 19 verschiedenen Künstlern waren, darunter sogar Marlene Dietrich, wurden sie doch von den jungen Leuten am sehnsüchtigsten erwartet und am meisten gefeiert. Und dann geschah das Unerhörte, das bis heute als einziges Detail der Show in Erinnerung blieb, dass im Beisein von Queen Mom und Prinzessin Margaret der freche John Lennon die berühmte, respektlose Ansage machte: Für unseren letzten Song bitte ich um Ihre Hilfe. Die Leute auf den billigen Plätzen klatschen bitte die Hände und die restlichen brauchen nur mit ihren Juwelen zu rasseln. Und ob dieser kleinen Frechheit grüßte Queen Mom etwas gequält lächelnd und dennoch huldvoll aus der königlichen Loge mit einer dezenten Bewegung ihres rechten Armes.
Thank you. For our last number, I'd like to ask your help. But the people in the cheaper seats, clap your hands. And the rest of you, if you just rattle your jewelry. Thank you. We'd like to sing a song called Twist and Shout.
Come on, baby, now.
Come on, baby, I'm on a working on a house.
Working on a house.
We're working on a house.
50 Jahren, genau am 4. November 1963, gingen die Beatles in die Popgeschichte ein als frech verschmitzte Provokateure des Königshauses. Wegen der ungezogenen Bühnenansage von John Lennon, die Leute auf den billigen Plätzen sollten klatschen und die anderen, mit Blick in Richtung der königlichen Loge, bräuchten nur mit ihren Juwelen zu rasseln. Mit dieser kleinen Unverschämtheit hatten die Beatles die Herzen der jungen Leute in England endgültig erobert. Die Hysterie um die Beatles, genannt Beatlemania, erreichte in England dann am 29. November 1963 einen weiteren Zenitpunkt mit einem noch größeren Beben auf der nach oben offenen Beatles-Fans Begeisterungsskala, als die Single I Wanna Hold Your Hand auf den Markt kam. Natürlich wurde dieser ungemein erfolgreiche Song auch für die BBC-Radioshow Saturday Club live eingespielt. Diese Live-Aufnahme fand statt am 17. Dezember 1963 und es ist verblüffend, wie nah die Live-Aufnahme in Klang und instrumentaler wie gesangliche Ausführung an die Studioaufnahme der Single herankommt. Die Beatles live in der BBC-Sendung Saturday Club. Und einen kleinen Studiotrick haben sich die Beatles bei dieser Mono-Live-Aufnahme erlaubt. Das Klatschen haben sie nachträglich dazu gemixt, aber ansonsten gab es keinerlei Overdubs. Ein absolut aufregender Song gelang John und Paul mit ihrer Single I Want to Hold Your Hand, dessen knackiger Gitarrensound der einleitenden Akkorde schon Signalcharakter hatte und aufhorchen ließ, aber dann mit einer anknipsenden Melodieführung zum Clou des Songs führt, dem emotional aufputschenden Oktavsprung auf der Silbe Hand im Refrain. Gefolgt von einer atemberaubend phrasierten, zweistimmig absteigenden, wunderbar verschnörkelten Chormelodie auf der Wiederholung des Wortes Hand. Der zurückhaltendere, ruhigere Zwischenteil And When I Touch You mit seiner besänftigenden Ausstrahlung steht in spürbarem Kontrast zur temperamentvoll zupackenden Atmosphäre der Strophen und dem jubilierenden Refrain, dessen aufpeitschender Höhepunkt deutlich hörbar macht, dass die Sänger sich nicht nur ein braves Händchen halten wünschen. Die Rückseite der Single stellt ein wunderbares Gegengewicht zu der aufgekratzten Stimmung und geballten Musikenergie von I Wanna Hold Your Hand dar. Die dreistimmig gesungene Ballade This Boy darf als ein erstes kompositorisches Glanzstück von John Lennon bezeichnet werden. Der dreistimmige Satzgesang von John, Paul und George fügt sich perfekt zusammen und erlaubt sich in aller Stimmigkeit immer wieder reibungsvolle Intervalle, die durchwegs sauber intoniert und fein ausbalanciert sind. Im Mittelteil steigt Johns Solostimme mit emphatischem Ausdruck in höchste Töne und gibt seinem Gesang die für ihn so typische emotionale Färbung zwischen Schmerz, Sehnsucht und Leidenschaft. Hier zu hören in einer Live-Fassung, aufgenommen am 2. Dezember 1963 für eine englische Fernsehsendung, enthalten im Album Anthology One. Good. Dieser allgemein unterbewertete Song This Boy findet sich als Live-Fassung auch auf dem gerade veröffentlichten Doppelalbum The Beatles On Air Live at the BBC Volume 2, das insgesamt 40 Beatles-Aufnahmen und 23 Studiogespräche, Titelansagen und Interviews enthält. Die großartige Single I Want to Hold Your Hand mit der Rückseite This Boy konnte den übergroßen Erfolg der vorangegangenen Single She Loves You sogar noch übertreffen. Doch dem Song She Loves You gebührt die Ausnahmestellung, die Beatlemania entfacht und den unglaublichen weltweiten Siegeszug der Beatles ins Rollen gebracht zu haben. Und das mit einfachen, aber ungemein wirkungsvollen Mitteln. Überfallartig, euphorisierend bricht der She Loves You-Refrain gleich zu Beginn über die Zuhörer herein. Der Schlachtruf Yeah, Yeah, Yeah emotionalisiert sofort durch die gesangliche Leidenschaft, mit der diese banale Silbenwiederholung mit Werbe herausgeschleudert wird. Mit seiner explodierenden Energie in den Stimmen und dem hämmernden Schlagzeugbeat donnert der Refrain wie eine Herde durchgehender Pferde vorüber, schrieb der Beatles-Buchautor Mark Herzgard zutreffend. Die Harmonik der Strophen ist durchaus reizvoll, mit einem für die Tonart G-Dur überraschenden C-Moll-Sextakkord, der später auch den Yeah, Yeah, Yeah-Refrain mit einem verblüffenden Break unterbricht. Der gesamte Ausdruck des Songs, Zitat, hat etwas fiebrig-enthusiastisches. Sie liebt dich, sei kein Idiot, entschuldige dich bei ihr und sei wieder glücklich, schrieb Mark Herzgard. Die Single erschien am 23. August 1963. Hier ist eine von verschiedenen Radiofassungen zu hören, live at the BBC, aufgenommen am 16. Juli 1963 für die Sendung Pop Go the Beatles. Was für ein starker Abgang mit dem vokalen Schlussakkord G-Dur mit der Sechste, sauber gesungen in reibungsvoller Harmonie. Das signalhafte, dreifach donnernde Yeah, Yeah, Yeah hatte großen Wiedererkennungswert, war aber kein billig zu krönender Schlachtruf, sondern war musikalisch gekonnt ausgearbeitet. Auch dieser Single hatte eine richtig gute B-Seite, I'll Get You. Der Text reitet zwar das neue Signalwort Yeah fast zu Tode, aber die Musik ist für einen Song, der Ende 1962 geschrieben wurde, wahrlich nicht übel. Da findet sich zum Beispiel ein überraschender, ungewöhnlicher Harmoniewechsel bei der Textstelle It's not like me to pretend. Da wechselt nämlich die Tonika zur Moll-Subdominante, was sehr eigen und clever gemacht ist. Dass John und Paul häufig im Oktavabstand singen, hat auch einen eigenen Reiz. Und die Zweistimmigkeit im Zwischenteil mit den häufig gesungenen hohlen Quinten trägt dazu bei, dass I'll Get You zu den besten Rückseiten der frühen Beatles-Single zu zählen ist. Der ziemlich ironische Text, der auf die eigenen Fans abzielt, tut noch ein Übriges, den Song besser zu bewerten, als es ihm üblicherweise zuteil wird. Doch die folgende Live-Version nehmen die Beatles im Juli 63 für die BBC-Sendung Pop Go the Beatles auf. Oh yeah. Fantastische Single She Loves You mit der durchaus guten Rückseite I'll Get You weckte große Neugier auf das zweite Album der Beatles, das am 22. November 1963 auf den Markt kam. With the Beatles, ein erster Meilenstein in der Plattenkarriere der Beatles als Albumkünstler. Der Eröffnungssong des Albums With the Beatles, der hauptsächlich von John geschriebene und gesungene Titel It Won't Be Long, ist ähnlich mitreißend angelegt wie She Loves You, wenn die Wirkung auch nicht ganz so durchschlagend ist wie bei dem Singletitel. Vorsänger John wird im ständigen Ruf-Antwort-Wechsel von aufpeitschenden Yeah-Zwischenrufen in seinem Wunsch, es möge nicht mehr lange dauern, bis er endlich wieder mit ihr vereint ist, forciert, unterstützt und angefeuert. Die Harmonik des Songs übersteigt alles, was damals in normalen Popsongs üblich war. Wer hätte zur damaligen Zeit in einem Song, der in der Tonart E-Dur steht, verblüffende Akkorde wie Dis-Dur, Cis-Septime und Fis-Moll-7 eingebaut? Und dann auch noch ein kompositorisches Ausrufezeichen zum Abschluss, ein akkordischer Abgang in Ritterdando über G6, Fis-7, F7+, zu E7+. So etwas machten vielleicht gewiefte Jatzer, aber doch keine normalen Beatmusiker. Und genau das ist der Punkt. Lennon, McCartney hatten sich bereits Ende 1963 zu originellen Songschreibern mit ambitionierten und raffinierten kompositorischen Ideen entwickelt. It Won't Be Long war dafür ein gutes Beispiel. Man achte auch auf das kleine Belong-Wortspiel It Won't Be Long Till I Belong To You. Und wieder singt John mit Leidenschaft und Sehnsucht in den vibrierenden Stimmbändern: Jede Nacht, wenn alle ihren Spaß haben, sitze ich hier alleine rum, aber es dauert nicht mehr lange, dann gehöre ich zu dir. It won't be long, yeah, 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 yeah. Dieser Songschluss wurde damals vor 50 Jahren von allen Amateurgitarristen mit anerkennendem Kopfnicken gewürdigt. Fachleute sprachen in den Schlussakkorden von einer verminderten Submediante und von einer großen Septime beim allerletzten Akkord. Als ein Kritiker der Londoner Times über den Song Not a Second Time aus dem Album With the Beatles von einer äolischen Kadenz sprach, meinte John später, das klinge für ihn wie exotische Vögel. Tatsächlich kümmerten sich die Beatles nicht im geringsten um irgendwelche Musiktheorie. Und es interessierte sie auch herzlich wenig, ob das jetzt ein verminderter oder ein übermäßiger Akkord war, den sie da auf ihren Gitarren durch Probieren ausgetüftelt hatten. Hauptsache, der Akkord klingt gut und neu und anders. Das war ihr Ehrgeiz, einen neuen, ungewohnten und ungewöhnlich klingenden Gitarrenakkord zu finden, der nicht so brav und immer gleich und langweilig, weil viel zu glatt und harmonisch klingt. Und da befanden sich alle drei in einem bandinternen Wettstreit. Sowohl John, Paul und George versuchten, einen neuen Gitarrengriff herauszutüfteln, der aufregend klang und die anderen verblüffte. Ohne genau zu wissen, dass sie da mit Sechsten, großen Septimen, Nonen, Undezimen und anderen schrägen Intervallen hantierten, entwickelten sie sich ständig weiter und veredelten so ihre noch etwas schlagerhaften Songs der Frühzeit mit ungewöhnlichen Akkordverbindungen. So beginnt der zweite Song des Albums With the Beatles mit einem übermäßigen Akkord, der auch noch mit einer None und einer Undezime erweitert ist. Das ist schon so etwas wie eine Vorahnung des berühmten Eröffnungsakkords von A Hard Day's Night. Diesen zweiten Song des Albums All I've Got to Do hatte John mehr oder minder alleine geschrieben. Es war einer seiner frühen, durchweg überzeugenden Songs. dem Zwischenteil, den er wieder mit packender Inbrunst sang, gab es zwei kurze gesangliche Passagen, die besonders herausragten. Das war zum einen die Stelle, an der seine Stimme plötzlich hochschnellt, wie ein spontaner Ausruf, der besonders gefühlsstark rüberkam. Das klang toll, wie John an dieser Stelle gesanglich aus sich herausging. Wenig später gab es eine ähnlich begeisternde Gesangsfigur von ihm, die direkt spontan und emotional wirkte. Und auch, dass John die Schlussmelodie nur noch summte, machte aus All I've Got To Do damals einen ganz besonderen Song für die jugendlichen Beatles-Fans. Whenever I want you around, yeah, all I gotta do is call you on the phone and you come running home, yeah, that's all I gotta do. And when I wanna kiss you, yeah, all I gotta do is whisper in your ear the words you long to hear, and I'll be kissing you. All I've Got To Do war eine Glanznummer für John Lennon im zweiten Beatles-Album With The Beatles. Der bekannteste Song des Albums dürfte aber Titel Nummer 3 auf dieser zweiten LP der Beatles sein. Pauls wunderschönes Liebeslied All My Loving glänzt durch eine großartige Melodie und eine Harmoniedichte, die jedem anderen Beatsongschreiber damals wahrscheinlich für 3 bis 4 verschiedene Songs gereicht hätte. Johns im doppelten Tempo und in Triolen gespielte Rhythmusgitarre verleiht dem halbschnellen romantischen Liebeslied eine Rock'n'Roll-ähnliche Energieaufladung. Ich spiele da eine Granatengitarre, lobte sich John später selbst. Paul singt die Liedstimme ganz allerliebst. Der zweistimmige Satzgesang zwischen John und Paul in der letzten Strophe ist perfekt und George Harrisons kurzes, aber tolles Solo mit Doppelgriffen im Stil der Twang-Gitarre von Carl Perkins ist ganz vorzüglich. Und die Fans erkoren den Song zu einem ihrer absoluten Favoriten. Was kann man mehr erwarten von einem Song, der immerhin 50 Jahre alt ist? Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Ende 1963 schreiben die Beatles also Geschichte mit durchschlagendem kommerziellem Erfolg, unvergleichlicher Fanbegeisterung und mit Können von besonderer Klasse. Ihr zweites Album With The Beatles, das am 22. November 1963 erscheint, und die beiden Singles She Loves You vom August 63 und I Want To Hold Your Hand vom 29. November 1963 brechen alle damaligen Rekorde und lösen ein Beben in der Popszene aus, dessen Nachhall noch heute nachwirkt. Die Fanhysterie der Beatlemania, die damals mit überschäumender Macht aufbrandet, ist das eine Phänomen. Das andere, weitaus wichtigere, ist die musikalische Qualität einiger der frühen Songpreziosen. Neben dem überrumpelnden, mitreißenden Sound, der in der damaligen Beatszene der Nach-Rock'n'Roll-Ära einmalig ist, sind es vor allem die fantastischen Gesangsleistungen der beiden Hauptsänger John und Paul und die, für damalige Verhältnisse, herausragenden dreistimmigen Vokalsätze unter Einbeziehung von George Harrison, die in jener Zeit Maßstäbe setzen. Genauso wie die unverwechselbaren, musikalisch durchaus anspruchsvollen und dennoch so überaus populären kompositorischen Ideen bei einigen dieser frühen Songs. Die Texte sind inhaltlich noch sehr bescheiden und eher vernachlässigbar, nicht aber die originelle Melodik und erst recht nicht die überaus kreative Harmonik in vielen Lennon-McCartney-Kompositionen jener Zeit. Vor 50 Jahren also begann die Beatlemania fast durchzudrehen mit dem zweiten Album der Fab Four With The Beatles. Einen guten Eindruck von dieser verrückten Zeit liefert auch das gerade veröffentlichte neue Doppelalbum The Beatles On Air Live at the BBC Volume 2. Der Kramladen von und mit Volker Rebell geht zu Ende mit einer Montage von Songs und Interviewschnipseln aus den Archiven der BBC.
This is the BBC Light Programme.
This isn't our record at all, it's us
singing it. I was actually in the studio and performing it. You'll notice the difference as we go along.
What would it be without amplifiers? How could I dance with another? Oh, when I
saw her stand there. Wait! Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, wait, hey, 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 Mr. Postman.
Words of love, you whisper soft and true. Darling, I love you.
What happened to our request, Brian Bathtube? We'll get you. We know you, Pete.
Yeah, we sent it about 2 weeks ago and you haven't played it, have you, eh?
No, I haven't played it,
has he?
Oh, no. Oh. Not him, oh, no.
I know this love of mine will never die. And I love her.
I like that one. That's one of my favourites.
Police, they'll be glad all over.
Ain't no doubt about it, this must be love. I want a little kiss from you and I feel bottle over. Ooh, mercy, I don't feel it silly, but I'm liable over.
I'm talking about
this one's for all the girls at Lower Fourth and Blackburn House, Liverpool.
I was at college just near there, you know.
College pudding, shut up. Well, you're posh.